Deutschlandfunk. Freistil.
Blödmann.
Arschloch.
Wichser.
Fotze.
Weichei.
Schlampe.
Schlappschwanz.
Nutte.
Trottel.
Schwein.
Penner.
Zicke.
Die hohe Kunst der Beleidigung. Ein kleiner Ratgeber. Eine Sendung von Rolf Kanzen.
Zeitung ordentlich zusammenfalter.
Gute Launeversprüherin.
Lichterketten ins Fensterhänger.
Joghurtdeckelableckerin.
Sie sind willkommen.
Eine Beleidigung ist dann eine Beleidigung.
Das ist eine Vorrede.
Wenn der Beleidigte auch tatsächlich beleidigt ist. Eine Beleidigung ist dann eine Beleidigung, wenn der Beleidigte auch tatsächlich beleidigt ist.
Was interessiert Sie eigentlich an diesem Schwachsinn? Wissen Sie was? Machen Sie Ihr Radio aus und die Glotze an. Da gibt's Tatort. Schlechte Schauspieler, scheiß Drehbuch. Das ist doch was für Idioten wie Sie. Oder sind Sie einer von diesen politisch Interessierten? Sind nach den Nachrichten hier nur hängen geblieben, wieder mal zu blöd, um zu kapieren, dass Sie nur verarscht werden? Genau das passt zu einem kritischen Bürger wie Ihnen. Widerlich. Oder gehören Sie zu diesen kulturbeflissenen Spießern Typ Zeitleser? Sowohl als auch, aber bitte von beiden nicht zu viel, denen das Wahre, Gute und Schöne ein echtes Anliegen ist. Oh, eklig.
Sie haben sich etwas erwartet.
Sie haben sich vielleicht etwas anderes erwartet.
Sie werden hier nichts hören, was Sie nicht schon gehört haben.
Sie werden hier nichts von dem hören, was Sie hier immer gehört haben.
Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden beschimpft und beleidigt werden. Aber nur zu Ihrem eigenen Besten. Wir verfolgen hier nämlich einen erfahrungsorientierten Lernansatz. Was das ist, können Sie in Pädagogik-Lehrbüchern nachlesen. Die sind leicht verständlich. Selbst Lehrer verstehen das.
Die Beleidigung hat eine Funktion für die, nennen wir es mal, Mediengesellschaft.
Also insofern ist eigentlich alles gar nicht so schlimm.
Glotzaugen, Nazischwein, Laffe. Urfeigengesicht, Rotzlecker, Gesinnungslump, Schießbudenfigur.
Publikumsbeschimpfung. Als Theaterstück gab es die bereits 1966. Ausgedacht hat sich das damals Peter Handke.
Natterngezücht, Herdentier, Schrumpfgermane, Tollhäusler, Genickschussspezialist, Strauchritter, asoziale Teufelsbrut.
Wenn der Beleidigte auch tatsächlich beleidigt ist. Eine Beleidigung ist dann eine Beleidigung, wenn der Beleidigte...
Ende der Vorrede.
Der Spötter muss damit leben, dass er ganz schnell Beleidigungen erzeugt. Unbeabsichtigt meistens, aber auch durchaus auch beabsichtigt.
Wir können natürlich Beleidigungen nicht komplett verteufeln, also sind ganz bestimmt nicht immer schlecht.
Gutes Beispiel Beziehungen. Da kennt man sich ja auch sehr gut. Und man hat sich aber mit Sicherheit schon mal, wenn nicht Gegenstände, so doch Kraftausdrücke an den Kopf geworfen. Und trotzdem, gute Beziehungen halten halt eben entsprechend. Also warum soll man das denn nicht auch auf andere Bereiche übertragen oder zumindest mal drüber nachdenken?
Der Schriftsteller Hans G. Rath hat da kurz einmal darüber nachgedacht und dann schnell ein stinklangweiliges und nichtssagendes Buch geschrieben über die Kunst der Beleidigung. Der Titel?
Sie Affe, du Schwein.
Tatsächlich ist es aber natürlich, dass man durch solche dann auch Beleidigungen, dass man da natürlich die eigene Kontur schärft.
Sehr verehrte Damen und Herren.
Liebe Kinder.
Ja, liebe Kinder. Die meisten Menschen versuchen, ihren Mitmenschen nach Kräften mit Höflichkeit, Zurückhaltung und Freundlichkeit zu begegnen. Wenn sie das Verhalten von Familienangehörigen, Freunden, Kollegen oder Amtspersonen missbilligen, dann weisen sie ruhig und lächelnd auf etwaige Missstände hin oder sie äußern einfühlsam und sachlich Kritik. Doch manchmal, das werden sie zugeben müssen, verehrte Damen und Herren,
liebe Kinder,
doch manchmal müssen Sie erkennen, dass Ihre Geduld zu sehr strapaziert wird. Uneinsichtigkeit, Intelligenzdefizite oder autoritäres Gehabe strapazieren Ihre Geduld. In einem solchen Falle kann ein deutliches Wort mehr bewirken als 1000 Worte. Und dann, sehr verehrte Damen und Herren,
liebe Kinder,
Schnauze, du penetrante Korinthenkackerin! Dann fehlen Ihnen die passenden Worte oder... Was weitaus bedauerlicher ist, der Mut. Damit Ihnen das nicht passiert, meine verehrten Damen und Herren. Sie merken, jetzt ist Ruhe. Stehen wir und unsere Experten und Expertinnen Ihnen mit diesem kleinen Kurs zur Seite.
Ein schlichtes Arschloch ist sehr wirkungsvoll, ist aber meistens auch das teuerste. Also sowohl zwischenmenschlich als auch juristisch. Klar. Nein, die geschliffenen Beleidigungen haben den Nachteil, dass sie oft nicht verstanden werden.
Und dann erfüllen sie nicht ihren Sinn und Zweck. Denn es gibt die kommunikationstheoretische Grundregel.
Die Beleidigung kommt dann zustande, wenn der Beleidigte beleidigt ist.
Simon Meyer, er arbeitet als Linguist an der Universität Bern, hat eine Seminararbeit veröffentlicht. Oder ist es doch die einer seiner Studenten aus dem Grundstudium? Egal. Die Publikation hat den Titel
Beleidigungen. Eine Untersuchung über Ehre und Ehrverletzung in der Alltagskommunikation.
Die Beleidigung kommt dann zustande, wenn der Beleidigte beleidigt ist.
Das heißt umgekehrt,
wenn ich nicht beleidigt reagiere auf eine Beleidigung, dann ist es schlicht keine Beleidigung. Nehmen wir an, jemand versucht, mich zu beleidigen.
Und Simon Meyer merkt es nicht. Dann ist es keine Beleidigung. Kapiert?
Dieser kleine Ratgeber, sehr verehrte Damen und Herren, ist didaktisch so angelegt, dass selbst Sie ihm folgen können. Redundanzen und Tautologien sollen Ihnen beim Begreifen helfen.
Wir können also sagen, die beleidigte Reaktion ist konstitutiv für Beleidigung.
Deshalb ist es, um einen Kommunikationserfolg sicherzustellen, sinnvoll, hin und wieder grob zu werden. Dazu können Anfänger und Anfängerinnen auch bedenkenlos zu den Klassikern greifen.
Arschgesicht.
Tussi.
Vollidiot.
Zimtzicke.
Das sind akzeptable Einstiege. Um sich langsam an kreativere Beleidigungen heranzutasten, ließen sich noch Adjektive voranstellen.
Abgefucktes Würstchen.
Debile Dumpfbacke.
Stinkender Flachwichser.
Schleimige Giftnudel.
Die Beleidigung ist, möglichst mit offenem Visier vorzunehmen. Dass man dann immer versucht, noch sich drumherum zu murgeln oder dass man im Nachhinein versucht, das abzuschwächen, zeigt eigentlich, im Prinzip würde man natürlich gerne den anderen beleidigen, ohne dafür in irgendeiner Weise belangt zu werden. Also weder zwischenmenschlich noch juristisch.
Schlichte Gemüter brauchen komplexitätsreduzierende Eindeutigkeiten und empfehlen sie deshalb auch. Doch Beleidigungen sind kontextabhängig. Deshalb gilt nicht die Regel so grob wie möglich, sondern so eindeutig wie in einer bestimmten Situation nötig. Nötig wird eine Grobheit, der Philosoph Arthur Schopenhauer empfiehlt das, wenn man zum Beispiel in einer Diskussion nicht so recht weiterkommt.
Wenn man merkt, dass der Gegner überlegen ist und man Unrecht behalten wird, so werde man persönlich, beleidigend, grob. Das Persönlichwerden besteht darin, dass man von dem Gegenstand des Streitens, weil man da verlorenes Spiel hat, abgeht auf den Streitenden und seine Person irgendwie angreift. Man wird also kränkend, hämisch, beleidigend, grob. Es ist eine Appellation von den Kräften des Geistes an die des Leibes oder an die Tierheit.
Schopenhauer empfiehlt Formulierungen wie
Nichtswürdigster Lump, stupidestes Vieh,
Tagedieb, Spieler, Schuldenmacher.
Mit solchen Beleidigungen würde Schopenhauer heute nur ein müdes Lächeln auslösen. In der Sache hat er recht.
Eine Grobheit besiegt jedes Argument und eklipsiert allen Geist.
Für die Angehörigen bildungsferner Schichten, eklipsieren bedeutet auflösen, zum Verschwinden bringen.
Wahrheit, Kenntnis, Verstand, Geist, Witz müssen einpacken und sind aus dem Felde geschlagen von der göttlichen Grobheit.
Und warum? Schopenhauer antwortet in seiner Schrift Skizze einer Abhandlung über die Ehre.
Die Grobheit ist eine Eigenschaft, die im Punkte der Ehre jede andere ersetzt und überwiegt.
Sehr verehrte Damen und Herren, wir kommen zu einem wichtigen Merksatz in unserem kleinen Ratgeber. Er lautet, eine Beleidigung ist eine Verletzung der Ehre.
Ehre ist des Lebens einziger Gewinn. Nehmt die Ehre weg, so ist mein Leben hin.
Shakespeare, Richard II.
Was die Ehre ist, das weiß niemand so ganz genau. Man kann natürlich immer gerne dann bei den Juristen nachlesen im Kommentar. Da steht dann, es ist ein personales Rechtsgut des individuellen Menschen, das quasi Ausdruck seines sozialen Wertes ist. Mit anderen Worten, es steht immer sehr viel da, weil man nie genau weiß, was es denn nun eigentlich ist.
Gabriele Rittig ist eine große Verehrerin und sachkundige Importeurin spanischen Rotweins. In ihrer Anwaltskanzlei informiert sie anhand detailreicher Landkarten über Anbaugebiete und Rebsorten. So kann man sich, wenn man lange warten muss, dem Autor machte es gar nichts aus, ein Stündchen auf sie zu warten, so konnte er sich informieren über spanischen Rotwein, dem er wohl auch diese lehrreiche Zeit zu verdanken hatte.
Wie bin ich da jetzt wieder hingekommen zu diesem Problem? Kommunikation, ja.
Nein, Ehre. Frau Rittich ist übrigens Anwältin eines Unterhaltungsblättchens für in die Jahre gekommene Oberstudienräte mit dem Titel Titanic.
Was die Ehre ist, das weiß niemand so ganz genau.
Ehre ist des Lebens einziger Gewinn.
Die Ehre ist objektiv die Meinung anderer von unserem Wert und subjektiv unsere Furcht vor dieser Meinung.
Nach Schopenhauer also etwas, was uns von anderen Menschen zugesprochen wird, von dem wir aber Angst haben, dass es uns wieder abgesprochen wird. Etwa 50 Jahre nach Schopenhauer, Anfang des 20. Jahrhunderts, schrieb der Soziologe Georg Simmel, die spezifische Leistung der Ehre liege darin,
dass sie dem Menschen seine soziale Pflicht zu seinem individuellen Heile macht.
Kurzum, Ehre beruht darauf, dass man das internalisiert, was einem von außen auferlegt wird.
Das Bewahren der Ehre ist so sehr Pflicht, dass man das Recht zu den ungeheuersten Opfern aus ihr zieht. Die Ehre, sehr verehrte Damen und Herren, ist ein tief verinnerlichter sozialer Zwang, der zum Bestandteil der eigenen Persönlichkeit geworden ist. Deshalb ist eine Beleidigung, also eine Verletzung der Ehre, auch so wirkungsvoll. Sie zerlegen, richtig platziert, die gesamte Existenz des Beleidigten.
Grundsätzlich ist es so, dass Beleidigung mit einem Risiko verbunden ist. Das heißt, man riskiert unter Umständen seinen Job, seine Beziehung, möglicherweise riskiert man so eine Geldstrafe, weil man von den Kadi geschleppt wird, was auch immer. Also Beleidigung birgt ein Risiko, das ist richtig.
Früher war das Risiko deutlich höher, nicht nur deshalb, weil man von einem besseren Pistolenschützen oder Säbelfechter zum Duell gefordert werden konnte. Dazu später mehr.
Hundfort, Loddel, Laffe,
Honigscheißer, Verräter, Geldschneider.
Beschimpfungen, wie sie noch im 18. Jahrhundert üblich waren. Als entehrend galten sie vor allem, wenn sie innerhalb der eigenen sozialen Gruppe fielen. Bereits ein bloßer Verdacht, etwas Ehrenrühriges getan zu haben, konnte entehren. Zum Beispiel Major von Tellheim, der komische Held in Lessings Lustspiel Minna von Barnhelm.
Nein, nein, ich weiß wohl, die Ehre ist die Ehre.
Das sagt Minna, die Heldin Lessings. Sie findet das Ehrgefühl ihres Verlobten Tellheim ein bisschen dämlich.
Ich bin eine große Liebhaberin von Vernunft. Ich habe sehr viel Ehrerbietung für die Notwendigkeit.
Also nicht für die traditionellen Ehrvorstellungen. Der Ehrenmann Tellheim glaubt sich durch einen unberechtigten Unterschlagungsvorwurf entehrt und kündigt der Vernunftsfrau Minna deshalb die Verlobung auf.
Ich brauche keine Gnade. Ich will Gerechtigkeit. Meine Ehre...
Die Ehre eines Mannes wie Sie?
Nein, mein Fräulein. Sie werden von allen Dingen recht gut urteilen können, nur hierüber nicht. Die Ehre ist nicht die Stimme des Gewissens, nicht das Zeugnis weniger Rechtschaffenen.
Nein, nein, ich weiß wohl. Die Ehre ist die Ehre.
Kurz, mein Fräulein, Sie haben mich nicht ausreden lassen. Ich wollte sagen, wenn man mir das Meinige vorenthält, wenn meiner Ehre nicht die vollkommenste Genugtuung geschieht, so kann ich, mein Fräulein, der Ihre nicht sein. Denn ich bin es in den Augen der Welt nicht wert zu sein.
Minna in dem Stück durchschaut die rigide, aber vollkommen humorlose, unveränderliche, sture, starre Ehrvorstellung von ihrem Verlobten, der sogar, weil er sich entehrt glaubt, die Verlobung lösen will. Und sie ist nicht nur diejenige, die also den rigiden Ehrbegriff brandmarkt, dass er versteht, dass dieses Rigide sozusagen obsolet ist, dass es sich überlebt hat.
Das Ganze kommt am Ende wieder in Ordnung. Minna durchschaut die partikulare Gruppenmoral der preußischen Offiziere.
Also insofern ist eigentlich alles gar nicht so schlimm.
Ehre ist, so viel ist Tellheim klar, zu unterscheiden von persönlichem Gewissen und von der Gewissheit, moralisch korrekt gehandelt zu haben. Ehre hängt nicht ab vom Ansehen weniger, sondern vom Ansehen in den Augen der Welt. Also, ob andere das auch so sehen, ist also außenorientiert. Es ist eine der drei Fragen, mit der der Soziologe Arnold Zingerle den Ehrbegriff weiter zu klären versucht.
Und zwar erstens eine Antwort auf die Frage, wer bin ich? Zweitens eine Antwort auf die Frage, wie werde ich aufgrund meines Verhaltens moralisch beurteilt? Und drittens, welche Stellung habe ich im Verhältnis zu anderen Menschen im Rahmen der strukturierten Gesellschaft, vor allem im Rahmen der hierarchisch oder irgendwie vertikal strukturierten Gesellschaft?
Tellheim glaubt sich entehrt, weil ihn Frage 2, wie werde ich aufgrund meines Verhaltens moralisch beurteilt, in Bedrängnis führt. Sein gesellschaftlicher Status eines adeligen preußischen Offiziers ist an seine Ehre gebunden.
Wenn man sich ansieht, wie in traditionellen Gesellschaften das oft miteinander verbunden war, und zwar diese partikulare Moral verbunden war mit den beiden Aspekten Identität und Rang oder Status, dann kann man sozusagen vom Negativen her schließend, also wenn sich Menschen schämen mussten, sehr gut verfolgen, wie das funktionierte. Wer der Scham ausgesetzt war, der sah sich sehr oft degradiert und seine Identität wurde brüchig.
Er verlor seinen sozialen Ort, sein Selbstverständnis und Selbstbewusstsein schwanden dahin. Das waren noch Zeiten für wirkungsvolle Beleidigungen.
Raffke, Geck, Mondkalb, Pimperlein,
Galgenstrick, Schlitzohr, Waschlappen, Waldschrat.
Schon bröckelte die Identität des intriganten Kollegen, des Nachbarn, des Nebenbuhlers.
Da aber diese wunderbaren Zeiten endgültig vorbei sind, ist heute emotionale Intelligenz gefragt.
Emotionalisieren heißt ja eigentlich nichts anderes, als es peppiger zu gestalten.
Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie lernen. Versuchen Sie es doch einmal mit leicht diffamierenden Grobheiten.
Notgeiler Busengrabscher.
Laut verkündet lässt sich der schüchterne Kollege am Schreibtisch nebenan damit schwer treffen.
Geifernder Kinderschänder.
Lehrer und Erzieher werden so in den Gängen von Schulen und Kindergärten sicher nur ungern genannt. Fortgeschrittene könnten es auch mit Kinderficker versuchen.
Homophober Schweinepriester.
Wäre auch einen Versuch wert.
Verstärkende Effekte lassen sich erzielen, wenn mit der Beleidigung eine Anrede verbunden ist. Du oder sie. Dann ist oft weniger mehr. Also,
sie elender Pfaffensack.
Oder noch schlichter,
du Priester.
Das ist dann immer eine Frage des Tons, glaube ich, generell bei Beleidigungen. Da gibt es ja diese Redensart, der Ton macht die Musik. Und das stellt man auch gerade bei Beleidigungen immer wieder fest. Denn wir wissen als Linguisten ganz genau, dass nicht allein der Wortlaut darüber entscheidet, welche Bedeutung Worte haben, sondern dass die Betonung da eine ganz wesentliche Rolle spielt.
Alliterationen können ganz hübsch sein, aber, das ist zu bedenken, sie können auch abschwächen, also.
Sie habgieriger Halsabschneider.
Sie elender Elch.
Sie aalglattes Arschgesicht.
Du schleimige Schlange.
Du schlaffer Schlappschwanz.
Du miese Möse.
Wie bin ich da jetzt wieder hingekommen zu diesem Problem? Kommunikation, ja.
Ja, genau. Wie wird Ehre kollektiv kommuniziert? Um diese Frage zu beantworten, setzen wir unseren kleinen historischen Exkurs fort.
Noch eine kleine, einfühlsame Erklärung für Sie, meine Damen und Herren. Nur aus erfahrungspädagogischen Gründen greifen wir in unserem kleinen Ratgeber manchmal zu etwas drastischen Formulierungen.
Also insofern ist eigentlich alles gar nicht so schlimm.
Wichtig für die Kunst des Beleidigens ist das Wissen um soziokulturell bedingte Verschiebungen der Kommunikationsstrukturen, und damit auch der Ehrbegriffe und Beleidigungsmöglichkeiten.
Mit dem Ende der Feudalgesellschaft verlor die Gruppen- und Ständeehre an Bedeutung zugunsten der nationalen Ehre. So wird die, um mit Georg Simmel zu sprechen, die nationale Ehre zum individuellen Heil verinnerlicht und berechtigt die Ehrenmänner zu Mord und Krieg und macht Kritik und Einwandsimmun.
Nicht hoher Städte Glanz, nicht starke Heere, Was Völker bindet, ist allein die Ehre.
Einmal könnte man sagen, nationale Ehre war ein ganz normaler Sachverhalt im Umgang zwischen europäischen Nationen, zwischen etwa 1800 und 1920. Das heißt also, entweder die Wertschätzung und Anerkennung der anderen auf derselben Basis, mit der man sich selber Wert zusprach. Aber das ist natürlich schon ein Ideal, denn Sie wissen ja...
Ach ja, Professor Dr. Arnold Zingerle hat extra darum gebeten, dass wir nicht vergessen, ihn vorzustellen. Passiert wohl öfter. Er ist Soziologe in Bamberg, in Bayreuth und schreibt langweiliges Zeug, das niemanden interessiert.
Denn Sie wissen ja schon die Geschichte des 19. Jahrhunderts selber und dann erst recht die Kumulation der Nationalismen um und nach 1900 zeigt dann hier eine für die Politik und die Menschen schädliche Entwicklung.
Meine Ehre heißt Treue.
Parteitag der Ehre.
Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre.
Aus der nationalen Ehre entwickelten die Nazis ein Ehrverständnis, das sich auf die Volks- und das heißt Blutgemeinschaft verschob. Die Ehre als etwas, auf das man sich positiv bezieht, wird zusammen mit den Nazis im Nachkriegsdeutschland vergessen. In diesem Sinne schrieb der Soziologe Peter Berger Anfang der 70er Jahre:
Die Ehre hat im heutigen Wertgefüge ungefähr den gleichen Rang wie Keuschheit. Wer sie mit Nachdruck verteidigt, findet kaum Bewunderung. Und wer behauptet, er habe sie verloren, wird eher belächelt als bemitleidet. Bestenfalls werden Ehre und Keuschheit als ideologische Überbleibsel überholter Schichten angesehen. Der Niedergang des Ehrbegriffs zeigt sich in aller Schärfe in der Unfähigkeit der meisten Zeitgenossen zu begreifen, was eine Beleidigung ist.
Dieser längst überfällige Ratgeber bringt Ihnen nun endlich nahe, was eine Beleidigung ist.
Die Ehre als soziales Auslaufmodell. Mit dieser These setzen sich Soziologen und Anthropologen auseinander. Auch die Anthropologin Professor Dr. Dagmar Burkhardt. Sie verfasste das Buch
Ehre, das symbolische Kapital.
Dass Ehre symbolisches Kapital sei, diese Erkenntnis prägte der Soziologe Pierre Bourdieu. Dagmar Burkhardt schrieb ebenfalls
Eine Geschichte der Ehre,
publiziert wahrscheinlich mit ein paar tausend Euro Druckkostenbeteiligung, bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, einem grottenlangweiligen Verlag für möchtegern intellektuelle und renommiersüchtige Lateinlehrer.
Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach so, Schmähkritik.
Obwohl die rotweinkundige Rechtsanwältin Gabriele Rittig zu den besten Presserechtlerinnen Deutschlands gehört und so manche Beleidigungsklage in der Luft zerrissen hat, widersprechen wir. Das über die Wissenschaftliche Buchgesellschaft Gesagte ist keine beleidigende Schmähkritik, sondern eine grundgesetzverbürgte freie Meinungsäußerung.
Die Schmähkritik ist auch so ein wunderbares Wort, von dem keiner so recht weiß, was es ist.
Na also. Aber das nur am Rande.
In der Politik in Form von Rufmord, Ehrschädigung etc., da weiß plötzlich jeder Funktionsträger, was Ehre ist, wenn es um die eigene Person geht.
Nein, nein, ich weiß wohl. Die Ehre ist die Ehre.
Die Welt ist voller Ehre, auch bei uns. Man ehrt in tausend Formen, Leistungen von den Kindern angefangen im Kindergarten bis hin zu den hochverdienten Akademikern oder Politikern. Es ist ein Ehrbetrieb, eigentlich ein Ehrungsbetrieb.
Die Berufsehre spielt dabei eine besondere Rolle.
Handwerkerehre, Soldatenehre, Verbrecherehre.
Beleidigungen auch.
Quacksalber, Rechtsverdreher, Thekenhopser, Bulle, Tintenpisser, Medienstricher und so weiter.
Kombinierbar mit doofer, arschgesichtiger, uncooler, behinderter, schwuler, je nach Geschmack oder besser, beabsichtigter Geschmacklosigkeit.
Die Ehre der Wissenschaftler bemisst sich nach Publikationen und nach der Zahl von Mitarbeitern und von Drittmitteln, die eingeworben sind und so weiter.
Ich definiere mich als Wissenschaftler und wenn mich andere Menschen nicht als Wissenschaftler achten, dann fühle ich mich entsprechend verletzt. Also das verursacht uns Unbehagen, wenn diesem Wunsch auf Achtung als Zugehöriger nicht entsprochen wird. Das heißt, wir fühlen uns dann verletzt und sind gekränkt.
Weil wir aus der Gruppe ausgeschlossen werden, der wir uns zugehörig fühlen. Das Signal lautet, du gehörst nicht zu uns Wissenschaftlern.
Fantasieloser Abschreiber.
Debiler Hilfstheoretiker.
Du Marxist.
Kryptofaschistische heideggerianische Ursprungsnudel.
Das ist was für Kenner. Berufsehren erleichtern also wirksame Beleidigungen enorm. Da ist zum Beispiel der unter Strafandrohung stehende Klassiker, Sie könnten Soldaten Waschbrettköpfe oder Mörder nennen.
Meine Damen und Herren, vielleicht auch mit Hinweis auf Afghanistan, mieser Massenmörder, Zivilisten oder Kinderkiller. Sie können eine Rechtsanwältin versoffene, geldgierige Juristenschnäpfe nennen.
Ja? Wo kommen wir denn da hin?
Oder Sie versuchen es bei einem würdigen, älteren katholischen Priester mit altersgeiler Päderast. Aber Vorsicht, meine Damen und Herren, liebe Kinder, das könnte teurer werden, als einem Bullen den Stinkefinger zu zeigen.
Wie bin ich da jetzt wieder hingekommen zu diesem Problem? Kommunikation, ja.
Die juristische zum Paragraphen 185 Strafgesetzbuch?
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Bloße Unhöflichkeiten oder Taktlosigkeiten sind straffrei. Voraussetzung für eine Bestrafung, die Ehre muss verletzt sein.
Was die Ehre ist, das weiß niemand so ganz genau. Man kann natürlich immer gerne dann bei den Juristen nachlesen im Kommentar. Da steht dann, es ist ein personales Rechtsgut des individuellen Menschen, das quasi Ausdruck seines sozialen Wertes ist.
Und Ausdruck der Würde des Menschen.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Artikel 1 des Grundgesetzes.
Und selbstverständlich in all den juristischen Fragen, insbesondere dann die ganz unterschiedlichen Ehrbegriffe dessen, der sich in der Ehre verletzt fühlt und der eine Äußerung getan hat und dem Gericht dann irgendwie in Einklang gebracht werden müssen. Und das gelingt halt nicht immer.
Zumal in ganz unterschiedlicher Weise beleidigt werden kann.
Verbal, also direkte Verbalinjurie.
Gestikulär, also Stinkefinger, Vogel zeigen.
Tätlich, unsittliches Berühren, Schubsen, Anspucken.
Äußerungen von Werturteilen gegenüber abwesenden Personen.
Ehrverletzende Tatsachenbehauptungen in Anwesenheit oder in Abwesenheit des Betroffenen, also üble Nachrede.
Verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Beleidigungsratgebers, ein guter Rat an Sie. Beleidigen Sie so, dass Sie, auch wenn Sie eine Beleidigungsklage verlieren sollten, wenigstens als moralischer Sieger dastehen.
Und auf welches finanzielle Risiko lässt man sich mit einer Beleidigung ein? Die Antwort ist unbefriedigend und lautet, kommt ganz drauf an.
Dann ist die Frage, in welchem Umfeld die Beleidigung erfolgt, natürlich auch wesentlich für den Wert dieser Beleidigung. Ja, wenn es in einem relativ kleinen Kreis ist, ist es billiger als in einem großen Kreis. Und wenn der Mensch, den es getroffen hat, ein Prominenter ist, der ganz viel wert ist, dann kann es natürlich auch teurer werden als ein No-Name.
Außerdem ist die Strafe einkommensabhängig. Ein armer Rentner kommt billiger weg als eine hochbezahlte Ministerialdirektorin. Verhängt werden meistens Tagessätze.
Du Wichser.
1.000 Euro.
Wegelagerer.
Zu einem kassierenden Polizeibeamten? 450 Euro.
Verfluchtes Wegelagerer-Gesindel.
Doppelt so teuer. 900 Euro.
Trottel in Uniform.
1.500 Euro.
Wichtelmann.
1.000 Euro.
Witzbold.
Zu einem Polizeibeamten? 300 Euro.
Gesten kosten auch. Zunge rausstrecken zwischen 150 und 300 Euro. Kreis aus Daumen und Zeigefinger, das Zeichen für Arschloch, 750 Euro. Hinzu kommen Gerichtskosten, Honorar der Rechtsanwälte und das sind Halsabschneider.
Na, es gibt natürlich die Beamtenbeleidigung. Ja, und die hebt sie ja zum Beispiel schon als besondere Personen heraus.
Ihre Ehre muss mehr wert und teuer zu verletzen sein. So erklärte sich die Rechtsanwältin Gabriele Rittich.
Zumindest bei den Beamten, die qua Beruf gezwungen sind, mit dem normalen Bürger permanent umzugehen in einer Weise, die den normalen Bürger möglicherweise nicht allzu sehr erfreut, einen besonderen Schutz brauchen, weil das besonders beleidigungsträchtige Berufe sind. Ne? Und deshalb muss man die natürlich schützen und den Bürger ein bisschen abschrecken, dass er dem Zorn dem Finanzbeamten gegenüber jetzt keinen besonders freien Lauf lässt.
Der Selbstschutz ist halt eben der, dass man, nehmen Sie mal den Fall Beamtenbeleidigung, man geht irgendwie ins Amt, man wird irgendwie genervt bis dort hinaus und beleidigt den Beamten, zack, ist passiert. Das ist natürlich eine Form von Selbstschutz. Man versucht sich verbal Luft zu machen, weil sonst würde man vielleicht über den Schreibtisch drüber hechten und demjenigen an die Gurgel gehen. Insofern ist das eine sehr kultivierte Art, sich Luft zu machen.
Pro Jahr gab es zuletzt rund 200.000 polizeilich registrierte Beleidigungen.
Die Zahl der Verurteilungen ist deutlich niedriger. Es gibt aber einige Beleidigungen, bei denen es schnell zu Verurteilungen kommt. Man kann nur warnen vor...
Dumpfes Nazischwein.
Das geht nicht. Jedenfalls nicht bei Politikern demokratischer Parteien.
Warmer Bruder. Schleimige Schwuchtel.
Geht nicht, vor allem nicht bei schwulen Politikern.
Bigottes Christenpack.
Geht auch nicht. Schon gar nicht bei prügelnden Bischöfen und homophoben Kardinälen.
Was immer gefährlich ist, sind Nazi-Vergleiche. Ja, Religion und Nazis und vielleicht noch sexuelle Devianzen. Weil natürlich es nichts Schlimmeres gibt für eine Person, als Nazi dargestellt zu werden. Deshalb sind solche Sachen immer gefährlich.
Also Arschloch ist Arschloch, oder?
Nee. In Bayern ist ein Arschloch ganz was anderes als in Norddeutschland. Ja, also wenn ich das recht in Erinnerung habe, gibt es Entscheidungen, wo in Bayern man das als Lokalkolorit hat durchgehen lassen. Ne? Und dann kommt es ja auch noch auf den Zusammenhang an, wenn ein Freund zum anderen sagt, mein Gott, altes Arschloch, wie lange habe ich dich nicht gesehen, dann ist es natürlich keine. Ja?
Trotzdem geht es vor Gericht vor allem um einen definierbaren, objektiven Sachverhalt. Also mit welcher entehrenden Bezeichnung, mit welcher bösen Geste wurde jemand bedacht.
In unserem kleinen Ratgeber, verehrte Beleidigungsratsuchende, geht es uns vor allem um den Beleidigten. Treffen wir ihn oder sie oder laufen unsere Anstrengungen ins Leere? Ausschlaggebend ist der Kommunikationszusammenhang.
Eine Beleidigung ist dann eine Beleidigung, wenn der Beleidigte auch tatsächlich beleidigt ist.
Und woran erkennen wir, ob wir jemanden beleidigt haben? Sehr deutlich, auch an nichtsprachlichen Äußerungen, meint unser Kommunikationsexperte Dr. Simon Meyer.
Eben das Vorschieben der Unterlippe oder auch das Verschränken der Arme und ganz wichtig auch das Senken des Blicks, was übrigens das entscheidende körperliche Anzeichen für Scham ist. Also können wir sagen, dass das Senken des Blicks der Inbegriff der beleidigten Reaktion ist.
Der Beleidigte zieht sich zurück, bricht die Unterhaltung ab. Doch genau das hat einen kommunikativen Wert.
Zum Beispiel kann man sagen, dass Schmollen immer auch implizit die Aufforderung zur Beschwichtigung ist. Auch Aufforderung zur Zurücknahme der Beleidigung.
Eine Aufforderung, der man nicht unbedingt nachkommen muss. Im Gegenteil. Ein schmollender Gegner ist eine willkommene Beute für besonders erbarmungslose Beleidiger. Zu beachten ist aber, jemand, der schmollt, gibt sich als Opfer zu erkennen. Wer rhetorisch auf Opfer oder Schwächere einschlägt, gilt oft als unfair.
Merksatz Nummer 5. Sie waren wahrscheinlich zu faul zum Mitzählen, verehrte Damen und Herren, aber lassen wir das. Merksatz 5. Beleidigungen funktionieren nur auf annähernd gleicher Augenhöhe. Mit einer Beleidigung von Untergebenen, von Statusniedrigen, setzt man sich selbst herab. Schwächere sind nicht beleidigungsfähig.
Ich bin auch immer dafür, nach oben zu beleidigen, wenn schon, denn schon. Also wie gesagt, es ist ja ein starkes Instrument und das sollte man halt eben auch nicht gegen Schwächere einsetzen. Eigentlich ist es schlichtweg ein Zeichen von schlechtem Stil.
Das ist so, als wenn man im Restaurant lautstark den Kellner zusammenscheißt oder im Büro die Sekretärin. Das ist unsympathisch, das ist schlechter Stil. So entehrt man sich selbst. Umgekehrt darf man sich nicht von jedem beleidigen lassen, denn zu beachten ist,
dass die Annahme einer Beleidigung immer auch ein Akt der Anerkennung ist. Denn wenn ich mich tatsächlich beleidigt zeige, dann mache ich damit zumindest klar, dass der andere in meinen Augen überhaupt in der Lage ist, mich zu verletzen. Das heißt, dass ich ihm einen Status zubillige, der dem meinen zumindest im Ansatz ebenbürtig ist.
Eine gute Taktik ist es, Beleidigungsversuche zu ignorieren oder als lästig abzutun mit arroganten Gesten, mit angeekeltem Gesichtsausdruck und oder beiläufigen Formulierungen wie:
Ach, Herr Meier, nicht schon wieder.
Sie können mich mal.
Leck mich am...
Im Arsch.
Das können Signale sein, die bedeuten: Du kannst mich nicht beleidigen.
Der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi äußerte sich 2003 gegenüber dem deutschen Europaabgeordneten Martin Schulz, dieser könne in einem Film die Rolle eines Nazischergen übernehmen.
Und alle waren mächtig beleidigt. Der damalige Kanzler gleichsam stellvertretend für die ganze Nation. Alle forderten Entschuldigungen und bekamen sie schließlich auch. Doch der Beleidigte selbst jammerte nicht, sondern sagte:
Berlusconi kann mich gar nicht verletzen. Und er hat, glaube ich, wörtlich gesagt, es gibt Menschen, die können mich gar nicht verletzen. Dann stellen wir fest, dass das eigentlich eine äußerst subtile Gegenbeleidigung ist. Denn Berlusconi wird dadurch eben genau diese Ebenbürtigkeit abgesprochen.
Zu subtilen Gegenbeleidigungen sind nur wenige Politiker fähig.
Es gibt eine Anekdote, die soll aber wahr sein, wo Churchill im Parlament beleidigt wurde von einer Frau, die sagte, wenn Sie mein Mann wären, dann würde ich Ihren Kaffee vergiften. Und Churchill reagierte prompt und sagte, wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich den Kaffee trinken.
Zurückbeleidigen ist die ideale Antwort auf eine Beleidigung. Aber sie erfordert Intelligenz, rhetorisches Geschick und Schlagfertigkeit. Fähigkeiten, über die Sie, verehrte Damen und Herren, vermutlich nicht verfügen. Deshalb mein Rat. Weil Ihnen spontan nichts Originelles einfällt, merken Sie sich folgende Standard-Gegenbeleidigungen.
Was juckt es die Eiche, wenn die Sau sich an ihr kratzt? Ich bin die Eiche.
Jetzt reicht es mir. Ich rufe jetzt Ihren Pfleger.
Sie haben wohl heute Morgen Ihr Neuroleptikum nicht genommen.
Wichtig ist es, ruhig und locker bleiben, keineswegs schmollen, Augen geradeaus, freundlich lächeln.
Außerdem, das heißt ja, die Rache ist ein Gericht und so weiter, ne, was man also kalt essen sollte.
Trösten Sie sich mit dem Gedanken, dass Sie zurückschlagen werden. Witzig, hart und unerbittlich. Kein Erbarmen mit dem Beleidiger, denn...
Wer austeilt, muss auch einstecken können.
Das ist Unsinn. Allenfalls tröstlich, wenn man selbst verbale Prügel bezogen hat. Besser als einzustecken ist es allemal, selber auszuteilen und sich seine eigene Empfindsamkeit und Verletzlichkeit zu erhalten, sie aber zu verbergen.
Ich bin ein Prinz.
Du und ein Prinz?
Und was folgt daraus, dass ich ein Prinz bin?
Dass ich dich jetzt mit Suppe voll spritze.
Nein, das tust du nicht.
Warum sollte ich nicht?
Wie bin ich da jetzt wieder hingekommen zu diesem Problem? Kommunikation, ja. Ansonsten kommt es selbstverständlich darauf an, wie der andere es versteht.
Zum Beispiel als Ehrverletzung, die nur mit der Forderung zum Duell beantwortet werden kann.
Du denkst wohl, weil du ein Prinz bist, kann man dich nicht mit Suppe vollspritzen.
Ja, das denke ich.
Und auf dich kann ich pfeifen.
Und du hast keine innere Haltung.
Und du hast eine Nase, die aussieht wie ein Trog.
Und du bist ein Schwein.
Ah.
Beleidigungen durfte ein adeliger Ehrenmann. Bis ins 19. Jahrhundert hinein waren nur adelige, satisfaktionsfähige Ehrenmänner, erst danach auch bürgerliche. Beleidigungen durfte man nicht auf sich sitzen lassen. Man musste sich duellieren. Dabei ging es nicht darum, den Gegner zu bestrafen oder zu töten, sondern darum, die eigene Person vor Missachtung zu schützen.
Sehr geehrte Damen und Herren, aus der Geschichte lernen heißt in unserem Falle, zivilisatorische Fortschritte würdigen lernen. Heute können Sie Ihre, Ihnen missliebige soziale Mitwelt ohne Gefahr von Leib und Leben beleidigen. Sie riskieren allenfalls eine Geldstrafe.
Im 17. Jahrhundert endeten nicht viele Duelle tödlich. So viele aber schon, um die Zahl der männlichen Adeligen erheblich zu dezimieren, zum Beispiel in Frankreich. Zwischen 7.000 und 10.000 Duelltote... zwischen 1589 und 1619.
Die Kritik am Duellwesen oder Unwesen setzt mit Verboten eigentlich unmittelbar nach dem Auftreten des Duells ein.
Doch wer sich weigerte, sich zu duellieren, hatte seine Ehre verloren, war gesellschaftlich ruiniert. Ende des 18. Jahrhunderts gefiel adeligen Duellanten die Körperbetontheit des Säbelduells nicht mehr, weil
die Kämpfenden säbelfuchtelnd, Füße stampfend, keuchend, schwitzend, hüpfend umherhauen.
Pistolenduelle galten als reinlicher und kultivierter, aber auch als gefährlicher. Zwischen den Duellanten war zu klären, auf welche Waffen man zurückgreift. Glatte, kurzläufige Pistolen schossen ungenauer. Die gezogenen, oft mit längerem Lauf, erlaubten präzise Schüsse. Auch zur Schussabgabe, Abstand der Duellanten etc. trafen die Sekundanten genaue Abmachungen. Bei schweren Beleidigungen waren Pistolen mit gezogenem Lauf bei einem Abstand von 15 Schritten angesagt. Wie beleidigt und entehrt man zu sein hatte, darüber gibt ein Duellkodex Auskunft.
Beleidigung ersten Grades, einfache Beleidigung. Im Wortwechsel herbeigeführte Unhöflichkeit, Äußerung oder Geste.
Kann durch eine öffentliche Entschuldigung durchaus ehrenvoll beigelegt werden.
Beleidigung zweiten Grades, Beleidigung durch Beschimpfung.
Ehrverletzend waren Feigling, Memme, Betrüger, Hundsfott. Unter Ehrenmännern ist ein Duell angebracht.
Beleidigung dritten Grades, Beleidigung durch Schlag.
Oder durch Verführung der Ehefrau. Der russische Dichter Alexander Puschkin, selbst hatte er sich lustig gemacht über diese Methode, sich nach strengen Regeln gegenseitig umzubringen. Er duellierte sich mit dem Liebhaber seiner Gattin. Eine Kugel hatte sein Hüftgelenk zertrümmert und blieb im Unterleib stecken. Er krepierte einige Tage später. Der deutsche Arbeiterführer Ferdinand Lassalle, er hatte zuvor Duelle als bürgerliche Anstandskomödie abqualifiziert, brauchte 3 Tage zum Sterben nach einer Kugel in den Unterleib. Gegner spotteten ins Gemächt.
Und du bist ein Schwein.
Und dir reiß ich gleich die Ohren ab.
Und du bist ein Schwein.
Ich reiß dir jetzt die Ohren ab.
Und du bist ein Schwein.
Schwein? Und was bist du?
Ich bin ein Prinz.
Die Pistolen sind bereits geladen. Die Gegner nehmen Aufstellung. Jetzt erhebt der Unparteiische die Hand. Er gibt das Kommando. Feuer. Sie haben es gehört. Der erste Schuss ist gefallen.
Noch 1953 duellierte sich der Kammerpräsident Uruguays mit einem Journalisten. Zuvor hatten sie sich im Parlament ein wenig geohrfeigt. In Anwesenheit des Staatspräsidenten fand das Duell statt. Ein enttäuschendes Match, kein Treffer. Doch die Ehre war wiederhergestellt. 1968 gab es noch ein Säbelduell zwischen dem Kommandeur der argentinischen Marine und dem Chefredakteur einer Oppositionszeitung. Der Admiral verlor sein Ohrläppchen. Beleidigende Journalisten und Satiriker leben heute ungefährlich.
Massenmörder Helmut Kohl. Nach Arschbombe halb Asien überflutet.
Abwrackprämie sichern. Altpapst verschrotten.
Kohl gedopt. Wiedervereinigung ungültig.
Sehr verehrte Damen und Herren, von der Satirezeitschrift Titanic lernen heißt spotten lernen, lächerlich machen und beleidigen lernen.
Der Spötter ist jemand, der es versteht, das ist die Leistung des Spötters, der es versteht, einen komplexen Zusammenhang zu reduzieren, ihn auf gewissermaßen anschaulich kurze Elemente zu reduzieren und die so zu verknüpfen, dass im besten Fall ein Lachen herauskommt. Der Spötter ist sowas wie ein Aufklärer.
Neues Rettungspaket. Merkel bürgt für guten Sex.
Buddhismus bizarr. Kohl droht mit Wiedergeburt.
Kein Säbelduell zwischen Angela Merkel und den Autoren der Satirezeitschrift Titanic. Kein Treffen im Morgengrauen mit Helmut Kohl. Allenfalls Treffen mit den Anwälten von Politikern vor dem Richter.
Und wenn dessen Vorstellung von Literatur oder Satire oder Spaß oder was auch immer sich mit der des Anwalts deckt, dann ist man glücklich dran. Wenn nicht, ist es dann eher unter dem Gesichtspunkt, was ihr nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen.
Problembär außer Rand und Band. Knallt die Bestie ab.
Darüber ein Foto von Ex-SPD-Parteichef Beck. Beck war beleidigt und klagte. Auch sonst bemühen fast nur ehrverletzte SPD-Politiker die Gerichte.
Aber die SPD ist empfindlich. Wie hieß der Bär damals? Bruno, meine ich. Ne? Bruno, das war die Zeit, als beratschlagt wurde, ob Bruno zu erschießen sei oder nicht. Der Problembär Bruno, genau. Und es gab einen Titel mit einem wirklich wahnsinnig nett aussehenden Beck. Wirklich obersympathisch, kuschelig aussehende Beck. Und er hat halt sowas Bäriges, das muss man einfach mal sagen. Und er strahlte auch noch über alle, das ganze Gesicht. Und unten drunter stand Problembär Beck oder sowas, knallt die Bestie ab.
Die Titanic musste versprechen, das Titelbild nicht noch einmal zu verbreiten.
War Hitler Antisemit?
Bundespräsident Blanco. Warum nicht mal ein Neger?
Merksatz 6. Spöttereien und Beleidigungen, die auf den Rassismus und Antisemitismus der weißen deutschen Mehrheitsangehörigen anspielen. Vorsicht, vermintes Gelände. Nichts für Anfänger.
Du willst doch nur deshalb immer im Olivenbaum essen gehen, weil die Großmutter der Wirtin in Auschwitz vergast worden ist.
Eine Könnerbeleidigung.
Das ist eben die Fähigkeit des Spötters, dass er eine hohe Kompetenz zur Verarbeitung von Masseninformationen hat und eine hohe Kompetenz auch in der Beherrschung der Form. Das heißt, in der Beherrschung der Sprache, in der Beherrschung des Stiftes, um etwas zu zeichnen. Der Spott muss sich ja nicht verbal äußern.
Steffen Dietsch ist Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin, ein wirklicher Denker. Interessante Bücher über Lügen und Lachen, keiner dieser Philosophiebeamten.
Der Spötter ist, wie gesagt, die Form der Aufklärung, der wir heute frönen können noch immerhin. Wie gesagt.
Ficken, ficken, ficken.
Sexuelle Beleidigungen sind etwas für Beleidigungsanfänger. Das funktioniert immer.
Eben der Schlappschwanz und so weiter. Kontext, also derjenige, der dann halt eben unterstellt, man bringt es in einer bestimmten Hinsicht nicht. Und bei dem weiblichen sexuellen Kontext ist es so, dass die Frau als Prostituierte im weitesten Sinne dann halt dargestellt wird oder dass ihre sexuelle Attraktivität in Frage gestellt wird.
Fakten, Fakten, Fakten und immer an die Leser denken.
Schicken, schicken, schicken von Marquardt.
Nein, der frühere Fokuschef Helmut Marquardt sagte in seiner Werbung nicht ficken. Das machte eine satirische Karikatur in dem Berliner Stadtmagazin City daraus und beleidigte damit Marquardt, wie die Titanic zitierte.
Dagegen ist Marquardt auch wieder vorgegangen. Und da konnten wir natürlich sagen, das war ein Zitat. Ne? Also ich kann ja über den Prozess schlecht berichten, wenn ich nicht zeige, worum es da ging. Ne? Also ich fand auch schon die erste Instanz relativ ungeheuerlich. Ja, denn wenn das jetzt nicht eine klassische Satire war, dann weiß ich es nicht. Also weil die Konnotation war so schön.
Meine Kollegen und ich sind jetzt die Leute, die die Welt retten und beschützen müssen. Also die letzten Superhelden. Das haben wir nicht gewollt. Das war nicht unsere Aufgabe, aber sie ist uns zugefallen.
Wiglaf Droste hat die kräftige Statur, große Aufgaben zu schultern. Als Satiriker ist er noch ausbaufähig.
Ja, die Bundeswehr hat mich mehrfach wegen Beleidigung verklagt.
Die Reaktion des beleidigten Bundeswehrsoldaten Anzeige. Die Folge Gerichtsverhandlung Geldstrafe und die Reaktion der beleidigten Autonomen Tränengas. Sie nahmen Anstoß an Drostes Texten, warnten mit einem Flugblatt vor seinen Lesungen.
Unterzeichnet war das mit die autonomen Sonntagsmänner. Und da musste ich wieder lachen, weil sich selbst als Sonntagsmann zu bezeichnen, klang so wie Weihnachtsmann. Und da habe ich gesagt, ach, sind das hier die autonomen Sonntagsmänner? Sind Sie das? Und dann haben die Tränengas gezückt und mich wirklich 8-1 mit Tränengas besprüht. Weil ich über Sonntagsmänner gelacht habe. Also man steht da oft ziemlich blöde und alleine da. Und dann kommen auch noch so Leute, die sind ganz oberschlau und sagen, na ja, vielleicht ist ja auch ein bisschen was dran.
Lektion 9. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wenn Sie schon ideologisch gefestigte Menschen beleidigen müssen, dann nehmen Sie sich in Acht und machen Sie sich auf allerlei gefasst.
Es gibt natürlich auch Pflicht. Also Religion ist Pflicht. Die Gottentotten muss man verspotten. Es geht nicht anders.
Und Sie sind auch immer beleidigt. Vielleicht auch, weil die Zeiten vorbei sind, in denen man sich der Spötter gewaltsam entledigte. Doch Sie genießen heute noch besonderen Beleidigungsschutz.
Wer öffentlich und durch Verbreiten von Schriften den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Paragraf 166 Strafgesetzbuch.
Die Menschheit soll wie Jesus werden, nicht erst im Himmel, nein, auf Erden. Doch ich sage nur, wohlan, Ratzinger, geh du voran.
Ein Gedicht von Wiglaf Droste.
Du willst sein wie Jesus Christus? Nimm den Hammer und dann bist du's. Vergiss die langen Nägel nicht, denn du bist kein Leichtgewicht. Vorbildlich für alt und jung ist die Eigenkreuzigung.
Also man braucht gar kein Spötter zu sein, um bei Großreligion, bei monotheistischen Religionen, egal welcher Art, einen Nerv zu treffen.
Merke, die Gottentotten besser nicht verspotten, auch wenn sie zurzeit ein wenig kränkeln. Die kritischen Christen helfen ihnen bald wieder auf die Füße und dann geht es weiter wie bisher.
Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe.
Versuchen Sie es auch bei frommen Menschen lieber mit Standardbeleidigungen. Da riskiert man weniger.
Schweinepriester.
Geiler Sack.
Sorry.
Sehr verehrte Damen und Herren, wir sind nun schon fast an das Ende unseres kleinen Kurses angelangt. Und wir möchten Ihnen gratulieren. Wenn wir Sie beleidigt haben, geschah das, pädagogisch fundiert, nur zu Ihrem Besten. Wenn wir Sie aber nicht beleidigen konnten, was uns leid täte, haben Sie den Kurs ebenfalls bestanden. Und denken Sie immer daran, eine kräftige Beleidigung zur rechten Zeit hat kathartische Wirkung, macht Spaß und beschleunigt Entscheidungsprozesse.
Vielleicht gewinnt man halt eben, dass man sehr viel früher aus einer total beschissenen Beziehung aussteigt oder aus einem total beschissenen Job, als man das tun würde, wenn man sich immer stromlinienförmlich verhalten würde.
Das zeigt Hans Rath in seinem in Wirklichkeit wunderbaren und kenntnisreichen Buch zur Kunst der Beleidigung und auch der Kommunikationswissenschaftler Simon Mayer. Er hat das ebenso wunderbare Buch zu Beleidigungen in der Alltagskommunikation verfasst. Und auch Arnold Singerle aus Bayreuth schreibt sowohl instruktive wie auch innovative Artikel zur Soziologie der Ehre. Ebenso natürlich Frau Professor Dagmar Burkhardt. Auch ihr Verlag ist respektabel, schon allein, weil er großzügig Rezensionsexemplare verschickt.
Wir können natürlich Beleidigungen nicht komplett verteufeln, also sind ganz bestimmt nicht immer schlecht. Und eben, wir können sie auch ganz gezielt als kommunikatives Mittel einsetzen und häufig ist es sogar auch geradezu geboten.
Und zum Schluss möchten wir uns dann noch entschuldigen, auch bei allen anderen zu Rate gezogenen Experten und bei Wiglaf Droste, der ein wunderbarer Satiriker ist.
Also insofern ist eigentlich alles gar nicht so schlimm.
Wir möchten um Verzeihung bitten bei allen, die wir beleidigt haben, ganz im Sinne von Friedrich Nietzsche.
Es ist weit angenehmer zu beleidigen und später um Verzeihung zu bitten, als beleidigt zu werden und Verzeihung zu gewähren. Der, welcher das Erste tut, gibt ein Zeichen von Macht und nachher von Güte des Charakters. Der andere, wenn er nicht als inhuman gelten will, muss schon verzeihen. Der Genuss an der Demütigung des anderen ist dieser Nötigung wegen gering.
Ich bitte um Entschuldigung.
Es tut mir leid, dass ich Sie gekränkt habe.
Dass ich Sie in Ihrer Ehre gekränkt habe, macht mich so betroffen.
Wir tun das nie wieder.
Nie.
Das war Die hohe Kunst der Beleidigung, ein kleiner Ratgeber von Rolf Kanzen. Es sprachen Peggy Lukacs, Ilka Teichmüller, Tonio Arango und Viktor Neumann. Ton Alexander Brennecke. Regie Rita Höhne. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2010.
Sie waren hier willkommen, meine Damen und Herren.
Liebe Kinder.
Ja, liebe Kinder. Wir danken Ihnen. Schönen Abend noch.